Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich auch heute Morgen nochmal begrüßen. Ich habe eine Anregung bekommen und vielleicht mache ich das auch tatsächlich, obwohl die Zeit jetzt etwas fortgeschritten ist, dass ich nämlich ganz kurz vielleicht noch schildere, wie meine Frau und ich in diese charismatische Bewegung hineingekommen und wieder herausgefunden haben. Wir haben ja auch heute dieses Thema der Wunderzeichen der charismatischen Bewegung, der falschen Charismen. Und vielleicht ist es ganz gut zu wissen, wie das auch ganz konkret wir erlebt haben. Ja, meine Frau und ich, wir waren recht junge Christen. Ich war etwa 2 Jahre alt, meinem geistlichen Alter nach, als wir in engere Berührung kamen mit einer charismatischen Gemeinde bei uns am Ort. Es war zunächst ein Hauskreis mit einem prophetisch sehr begabten Leiter und später wurde da eine Gemeinde draus, in der wir uns sehr engagiert auch beteiligt haben. Und wir waren völlig überzeugt eigentlich, dass die charismatische Bewegung eine wirkliche Erweckungsbewegung ist, dass das die Form von biblischer Gemeinde ist, die überhaupt in der letzten Zeit nur Frucht bringen kann für den Herrn. Das hatte eine Vorgeschichte. Ich war einfach als junger Christ schon etwas geprägt von schwärmerischer Literatur. Wir hatten so einen heiligungspfingstlerischen Buchladen bei uns in der Nähe und da habe ich mich schwer bedient, unter anderem Mater Basilea Schlink, dann auch Torri über den Heiligen Geist, Finney, die Lebensbiografie. Das waren also keine direkt pfingstlerischen Sachen, aber das waren ja genau die Einflüsse, die in die Pfingstbewegung hineingeführt haben, die auch die Gemeinschaftsbewegung früher damals in die Pfingstbewegung hinein verführt haben. Und diese Dinge habe ich gelesen. Und dann habe ich einfach schon einen schwärmerischen Samen in mir gehabt. Und als dann diese Charismatik kam, als wir da in Berührung kamen, da war ich zunächst mal etwas skeptisch und kritisch. Und das kam mir etwas seltsam vor mit dem Zungenreden. Da kamen dann Weissagungen. Ich habe einen Eindruck, ein Bild steht vor meinem geistigen Auge. Da ist ein Herz mit Ketten gefesselt. Gott sieh, dass du gefesselt bist und frei werden willst. Du kannst heute frei werden, wir wollen für dich beten. Solche Sachen kamen da, ja. Und zunächst war ich also kritisch und misstrauisch und dann später habe ich mich immer mehr dem geöffnet. Wir sind also eine ganze Weile in den charismatischen Hauskreis gegangen und dann haben wir schließlich uns taufen lassen und haben dabei uns die Hände auflegen lassen von den Pfingstlern und die Geistestaufe empfangen. Wir konnten dann in Zungen reden und wir waren eben von da ab überzeugte Charismatiker, bis Gott in seiner Gnade uns die Augen geöffnet hat. Das ist ja immer unterschiedlich, aber es braucht immer eine Krise, es braucht immer eine Erschütterung, dass dieser Glaube letztlich erschüttert wird, ja, wir sind eigentlich die Alleinrichtigen, denn das glaubt ein Charismatiker. Ja? Und es war eben so, dass bei uns, das war ja so ein Missionswerk, Jugendmissions- und Sozialwerk Altensteig, und da gab es eine ganze Anzahl von Prophetien, die zum Beispiel darauf rausliefen, dass eine Medienakademie europaweit gegründet werden sollte in Altensteig. Da wurden 2 Millionen Mark damals gesammelt dafür, ja, mit riesen Drumrum, der Yonggi Cho hat die Prophetie bestätigt und es ist vom Herrn. Und dann plötzlich, als das anfing, war es dann so, dass das ganze Missionswerk kurz vor dem Bankrott stand. Da wurden dann auch die Leute informiert, wir mussten intern unsere ganzen Gemeindeersparnisse von Leonberg nach Altensteig spenden. Die Seelsorge bekam den Auftrag, jeder hat innerhalb einer Woche von seinen Schäfchen 1000 Mark abzuliefern an die Zentrale. Ja? Und dann plötzlich verschwand diese ganze Vision völlig in der Versenkung. Da wurde nichts mehr drüber geredet, diese Akademie kam nicht zustande, die Leute wurden alle nach Hause geschickt, die da im Glauben angeheuert hatten und es gab keine Buße, keine Erklärung, die 2 Millionen waren einfach weg und niemand hat mehr drüber geredet. Das war so ein Punkt und dann war es auch so, dass eben dieser Prophet, der da solche Visionen hatte, der teilweise vor der Gemeinde stand und gesagt hat, ich sehe nur noch die Engel im Himmel und Gott sagt dieses und Gott sagt jenes, dass da er hat versucht, sich von diesem Missionswerk abzuspalten und hat in diesem Zusammenhang seine Leitung angelogen. Der war da angestellt und er hat heimlich Versammlungen mit uns gemacht, um uns da praktisch dazu zu bringen, uns abzutrennen von dem Altensteiger Werk. Und da hat er einfach seine Vorgesetzten belogen und hintergangen. Und dann kam noch raus, dass er sich in der Seelsorge an Frauen Übergriffe erlaubt hat Und das ganz, nachdem er angeblich völlig geisterfüllt war. Und das hat bei mir bewirkt, dass ich irgendwo gesagt habe, das kann nicht sein, dass jemand in Sünde lebt und gleichzeitig solche Visionen hat und solche Kräfte. Ne? Der hat auch die Leuten die Hände aufgelegt, da fielen die in Trance und fielen um. Und das hat uns alles, das war der Punkt, wo wir aufgewacht und gesagt haben, das kann nicht mehr sein. Ein Charismatiker wird ja zu einer systematischen Gedankenzensur erzogen. Ja? Er wird dazu erzogen, stelle niemals einen Gesalbten des Herrn in Frage. Du darfst nie eine Geisteswirkung oder Geistesgabe in Frage stellen, sonst begehst du die Sünde gegen den Heiligen Geist. Und deswegen hatten wir Angst. Wir haben uns auch untereinander nicht ausgetauscht. Es gab manche Dinge, die wir sehr seltsam fanden. Ja, unter anderem so einen pfingstlerischen Missionar aus Brasilien, der einen Vortrag gehalten hat, wo er die ganze Zeit geschrien hat, Maria, Maria, Maria. Der war ein Marienverehrer, ja? Der war überhaupt völlig unbiblisch. Und wir haben gedacht, oh, was ist denn das? Ja? Aber wir haben es nicht gewagt, das in Frage zu stellen. Ja? Wir haben das alles abgegeben. Und erst als wir so wirklich gemerkt haben, das kann gar nicht sein, dann haben wir angefangen zu fragen. Und das ist vielleicht auch eine Hilfe. Im Grund, wenn ihr betet für Angehörige, für Geschwister, die ihr kennt, die unter diesem Geist sind, das ist wie eine Verblendung. Und im Grund kann jemand nur davon frei werden, wenn er wirklich erschüttert wird, in eine Krise kommt und merkt, da stimmt was nicht und bereit ist, diese Lehren in Frage zu stellen, überhaupt mal die Frage zuzulassen, kann das sein, dass ich einen falschen Geist erwischt habe? Dann ist Hoffnung. Ja? Und das muss man, da darf man dafür beten, dass diese Menschen, die unter diesem Geist sind, aufwachen, nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, heißt es in 2. Timotheus 2. Und das geschieht immer wieder. Natürlich nur bei Einzelnen, aber ich habe auch über meine Webseite, über meinen Dienst immer wieder Rückmeldungen von Geschwistern, die nüchtern geworden sind, die Buße getan haben, die das erkennen durften. Und dafür sollten wir alle beten. Nicht nur für die, die wir kennen, sondern auch für solche, die wir nicht kennen. Ja? Gott tut es, dass er die Augen öffnet. Aber es ist ein schwieriger geistlicher Kampf, bis man raus ist. Und auch wenn man erkannt hat, dass es eine Verführung ist, ist man noch lange nicht auf einem gesunden Weg. Auch das kostet manchmal Kämpfe und Umwege. Ja? Also das nur einfach mal so zur Einleitung, warum ich überhaupt solche Vorträge halte, weil ich selber ganz erschütternd und ernst erfahren habe, wir sind einem endzeitlichen dämonischen Verführungslehre aufgesessen. Ich lese da vielleicht mal auch 1. Timotheus 4,1. Das ist so eine dieser Stellen, die viele evangelikale, auch konservative Geschwister gar nicht so richtig verstehen. Viele sagen, naja, die Pfingstbewegung ist einfach ein bisschen eine seelische Verirrung, eine lehrmäßige Verirrung. Und sie verstehen nicht, dass da Dämonen dahinter stehen. Trügerische, listige Geister. Aber das lesen wir genau in 1. Timotheus 4,1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also das ist ein Merkmal der Endzeitverführung, da bin ich überzeugt davon. Das steckt auch hinter der römischen Kirche, hinter der Ökumene, hinter der Bibelkritik stecken Dämonen. Das sind finstere Mächte. Das erklärt auch die Macht und den Einfluss, die diese Lehren haben und sich ausbreiten wie ein Sauerteig unter den Menschen, die sich verführen lassen. Und die charismatische Bewegung ist von vornherein wie die Pfingstbewegung von einem dämonischen Geist der Irreführung ins Leben gerufen worden. Auch das möchte ich kurz beleuchten. Es ist ja interessant, dass eben die Pfingstbewegung entstanden ist aus einem schwärmerischen Flügel der falschen Heiligungsbewegung, einem Heiligungsbewegungsflügel, der stark von den Lehren Wesleys beeinflusst wurde. Wesley wurde wieder von der römischen Mystik beeinflusst, von Madame de Guyon und anderen Mystikern, die mystische, dämonische Verführung gelehrt und erfahren haben. Und Wesley selber war ein Lehrer des Perfektionismus. Das heißt, er hat gelehrt, dass ein Christ durch ein mystisches Erlebnis in einen Zustand der sündlosen Vollkommenheit kommen kann, wo er nicht mehr sündigt. Und das ist eine böse Irrlehre. Das ist eine ganz gefährliche Lehre. Ich habe selber mal versucht, diesen perfekten Zustand unter Fasten und Gebet, 4-5 Tage habe ich gefastet und darum gerungen, dass ich diese sündlose Vollkommenheit erlange. Ne? Margarete von Brasch, es gibt auch zum Beispiel Booth Clibborn und William Booth, auch die Heilsarmee hat diese falschen Dinge gelehrt. Und da war ich mal völlig, nach der Pfingstlerzeit, völlig begeistert davon, bis Gott mich kuriert hat. Also das ist eine ganz gefährliche Lehre und aus der kam dann, das war die erste Stufe, die sündlose Vollkommenheit, und die zweite Stufe darüber hinaus sollte dann praktisch die Geistestaufe sein, die sogenannte, ja, als zweite Erfahrung. Und das ist etwas so Wichtiges, dass wir verstehen, das ist eine teuflische Lehre, diese Mehrstufenlehre ist eine teuflische Irreführung. Und es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was in Epheser 1 geschrieben steht, dass nämlich wir in Christus alles empfangen haben. Lesen wir auch in Römer 8. Ja, er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und so lesen wir in Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und in Kolosser 2 lesen wir, in ihm sind wir zur Fülle gebracht, in Christus. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kind Gottes gläubig wird und den Heiligen Geist empfängt und wiedergeboren wird, hat es die ganze Fülle der Segnungen dem Grunde nach empfangen. Es kann keine weiteren Stufen mehr geben, als dass wir in Christus sind. Natürlich gibt es eine Reifung, natürlich gibt es geistliches Wachstum. Natürlich kann ein Kind Gottes, ein frisch gezeugtes, diese Fülle der Segnungen nicht völlig genießen und erleben, aber sie hat. Er hat es in Christus bereits. Und deswegen, sobald wir anfangen, das Heilsgeschehen in Christus aufzuteilen in Stufen, kommen wir in schwärmerische Verführung. Zum Beispiel die Mater Basilea Schlink von den Marienschwestern, auch eine Oberschwärmerin, eine pfingsterische, die hat zum Beispiel gesagt, nach 40 Jahren Glaubensleben habe ich einen Engel gesehen und der hat mich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja, nach 40 Jahren hat sie die Versiegelung angeblich empfangen. Ja. Die Bibel sagt aber, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, als ihr gläubig wurdet. So, und was glauben wir jetzt? Ja? Die schwärmerische religiöse Erlebnis oder das, was das Wort sagt? Ja? In Christus haben wir die Fülle empfangen. Und deswegen ist es eben auch teuflisch zu sagen, ja, du brauchst noch die Geistestaufe. Du hast zwar Christus, aber damit bist du noch kein richtiger Gläubiger. Dir fehlt noch was ganz Entscheidendes. Ja? Du hast zwar Christus, aber du brauchst auch noch die Zungenrede und du musst Wunder tun können, sonst bist du kein richtiger Christ. Das ist teuflisch. Das ist eine böse Verführung, weil es letztlich ablenkt von einer ganz kostbaren Wahrheit und das ist die Allgenugsamkeit Christi. So haben das die alten Brüder gesagt, ja, Jesus Christus alleine genügt uns für alles. Stimmt es?
Ja.
Amen. Das stimmt. Das heißt, wenn wir den Herrn haben, dann haben wir alles an Kraft, alles an Gnade, alles an Segnungen, was wir brauchen. Auch die Gnadengaben, die von Gott sind, die empfängt ein Gläubiger im Moment der Wiedergeburt. Das steht in 1. Korinther 12. Ja, sobald jemand in den Leib hineingetauft wird, das ist die biblische Geistestaufe, die passiert bei der Wiedergeburt, dann bekommt er die Zuordnung Mund, Hand, Fuß, Auge, das heißt seine Gnadengabe. Ja? Das heißt, die kriegt er nicht später bei einem zweiten Geistererlebnis, sondern die bekommt er dann, wenn er wirklich mit dem Heiligen Geist versiegelt wird und eingefügt wird in den Leib. Und deswegen, kein Mensch hat das Zungenreden oder Wunderheilungen oder solche Visionen bekommen bei einer biblischen Wiedergeburt. Niemand in der ganzen Kirchengeschichte nicht. Sondern es kam immer erst im Zusammenhang mit schwarmgeistigen Wirkungen. Ja? Deswegen sind es auch keine echten Gaben. Ja, wir wollen uns eben mit dieser Frage der Gnadengaben heute beschäftigen, heute Morgen. Die Gnadengaben sind ja vielfältig, ich kann das jetzt nur ganz kurz zusammenraffen, ich habe da ausführlicher drüber geschrieben, in dieser Broschüre redet Gott heute noch durch Propheten und Wunderzeichen, vielleicht könnt ihr die mal mitnehmen, wenn ihr das nachstudieren wollt. Aber die Gnadengaben sind ja verschiedener Art, die Gott gibt. Wir finden sie aufgezählt in Römer 12 und in 1. Korinther 12. Und wenn wir das jetzt mal ganz kurz zusammenraffen, können wir sagen, es gibt drei verschiedene Arten von Gnadengaben. Das eine sind die prophetischen Offenbarungsgaben. Gott gab in der Urgemeinde Propheten, die mündliche Botschaften gebracht haben die die Gemeinde erbauen sollten, und zwar gerade in der Phase, wo ja die Apostel nicht ständig, die Lehre der Apostel noch nicht ständig bei den Gemeinden war. Die Korinther zum Beispiel, die hatten ja wahrscheinlich erst zwei Briefe zu der Zeit, wo der erste Korintherbrief geschrieben wurde, vielleicht ein Evangelium. Vieles aus der Heiligen Schrift wussten sie noch nicht. Die ganzen wichtigen Lehren des Apostels Paulus im Epheser, Kolosserbrief waren ja alle noch nicht geoffenbart und schriftlich festgehalten. Und deswegen hat Gott, auch weil die Apostel ja weiterreisen mussten und andere Gemeinden besuchen oder evangelisieren, hat Gott in den Gemeinden auch Propheten gegeben, die besondere Botschaften zur Ermutigung der Gläubigen gebracht haben. Das waren göttliche Offenbarungen. Ein Prophet, der da gesprochen hat, der hat die Worte Gottes gesprochen. Er hat eine Offenbarung empfangen, lesen wir in 1. Korinther 14 am Ende. Und das bedeutet, das war eine 100% inspirierte göttliche Botschaft. Es gab damals auch schon falsche Propheten, die haben dämonische Weissagungen gebracht. Das lesen wir in 1. Korinther 12, dass es da Leute gab, die haben Jesus verflucht genannt in einer Prophetenbotschaft. Und in 2. Thessalonicher 2 am Anfang lesen wir, dass auch Geisterbotschaften da irreführende Lehren verbreitet haben in der frühen Gemeinde. Und deswegen gab es auch diese Gabe der Geisterunterscheidung, dass man unterscheiden konnte, ist es jetzt ein echter Prophet, der durch den Heiligen Geist redet, oder ist es ein falscher Prophet. Es waren diese Gaben und die waren nur für den Anfang. Das wurde ja schon vorgelesen. 1. Korinther 13, 8 bis 10, wo ganz deutlich steht, wenn der Reifezustand das gekommen ist und eben die vollkommene Offenbarung Gottes in der Schrift, so würde ich das eben deuten, klar, es gibt verschiedene Deutungen, dann wurden diese Wunderzeichengaben und die Offenbarungsgaben der Prophetie bewusst von Gott weggenommen. Wenn das nicht so wäre, dann hätte die Gemeinde keine einheitliche Grundlage. Ja, dann müsste man seine Bibel immer neu erweitern durch irgendwelche Prophetenbotschaften und keiner wüsste, welchem Prophet soll man jetzt glauben. Und in Australien würden sie vielleicht dem einen Prophet glauben und in Amerika dem anderen, Europa dem dritten. Und dann würde die Gemeinde auf ganz unterschiedlichen Fundamenten beruhen. Und Gott hat es so gemacht, das war wunderbarweise, dass er, nachdem die Apostel und Propheten das Neue Testament vollendet haben, hat er selber einen Schlussstein gesetzt und hat gesagt, so, alles, was darüber hinausgeht, Ende von Offenbarung, das ist vom Bösen. Hier habe ich gesprochen und das ist das Ende. Und wenn jemand da etwas dazufügt, dann kommt er ins Gericht, weil er ein falscher Prophet ist. Ja? Und genau mit den Wunderzeichengaben, die eben auch zu diesen Charismen gehören, ja, auch da war es so, dass Gott am Anfang Wunderzeichengaben geschenkt hat, um die Botschaft des Herrn Jesus und der Apostel zu bestätigen und zu bekräftigen. Diese Wunderzeichengaben waren nie gedacht für die ganze Heilszeit der Gemeinde. Das werden wir gleich noch sehen. Aber was die Pfingstler und Charismatiker behaupten, sie sagen, wir haben durch diese endzeitliche Erweckung und Geistesausgießung, dieses zweite Pfingsten, das sie für sich reklamieren, wir haben praktisch wieder neu die apostolischen Charismen in der ganzen Fülle bekommen. Dieselben Charismen wie damals in der Apostelzeit. Wir haben neue Apostel, wir haben neue Propheten, wir haben neue Wunderheilungen, wir haben neue Kraftwirkungen, wir haben das Sprachenreden, so wie es zur Apostelzeit war. Und das ist eine Lüge. Das ist nicht die Wahrheit. Und das finden wir aber nur heraus, wenn wir die Bibel studieren, wenn wir wirklich studieren auch diese Gaben und was Gottes Zweck mit diesen Gaben war, was die Bibel wirklich lehrt. Und da geht es oft um ein einziges Wort, um eine Zeitform, wie wir nachher sehen werden. Und da müssen wir leider sagen, viele Gläubige lesen die Bibel viel zu oberflächlich. Und sie verstehen nicht die biblische Lehre, die eigentlich dadurch entsteht, dass wir Schrift mit Schrift vergleichen, dass wir alle Aussagen der Heiligen Schrift zu einem bestimmten Thema beachten, studieren und miteinander in Beziehung setzen. Erst dann entsteht ein Gesamtbild. Sonst haben wir immer nur hier ein Puzzlebild und dort ein Puzzlebild und wir verstehen nicht das Ganze. Und das ist ein ganz großes Problem unter den Gläubigen, dass man nicht versteht, zusammenhängend biblisch zu lehren und zu studieren und dass von daher gesehen man dann denkt, naja, eigentlich klingt es doch biblisch, was die Pfingstler sagen. Ja? Steht doch irgendwo, wir sollen Kranke heilen. Steht doch irgendwo. Ja, wir haben gestern Matthäus 10 gelesen und da stand bei dem Auftrag zur Krankenheilung und Dämonenaustreibung, geht nicht auf eine Straße der Heiden, ich habe euch nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Ja, das wird zum Beispiel dann völlig rausgelassen, wenn man Matthäus 10 anführt und sagt, die Pfingstler sind doch biblisch. Ja, das sind sie eben nicht. Aber dazu müssen wir die Bibel genau lesen und müssen auf Zusammenhänge achten. Und es geschieht leider viel zu wenig. Ich möchte mal in all der Kürze, die eigentlich im Moment eben nur möglich ist, die Frage der Wunderzeichen an den beiden ganz entscheidenden biblischen Aussagen festmachen. Das ist Hebräer 2, ab Vers 3 in der Mitte. Was hat Gott mit diesen Wunderzeichen gewollt und wer bekam von Gott die Wunderzeichen? Hebräer 2, ab Vers 3, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. So, wenn wir das jetzt ganz genau lesen, dann steht hier, dass Christus diese Rettungsbotschaft verkündigt hat, der Herr selber auf der Erde. Und Gott hat zu seiner Botschaft Wunderzeichen gegeben, um sie zu bestätigen. Und Christus hat diese Botschaft auch seinen Aposteln weitergegeben, denen, die ihn persönlich gehört haben. Das war ja eine Voraussetzung für den Aposteldienst, für der Zwölf, dass sie von Anbeginn an Zeugen seines Dienstes waren und das gehört hatten, was er gesprochen hat. Also die Apostel, die haben das auch bestätigt und verkündigt, diese Heilsbotschaft. Und dann heißt es, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Da steht nicht gibt und geben wird, sondern gab. Das heißt, diese Wunderzeichen sind eindeutig begrenzt auf zwei Gruppen, auf Christus selbst und auf seine Apostel. So. Und als die Apostel gestorben waren, waren auch die Wunderzeichen weggenommen. Und dann kommen wir, und das ist natürlich ganz wichtig, und da kann ich leider nur sehr kurz drauf eingehen, auf Markus 16, das ist natürlich die Beweisstelle der Pfingstler, auf die sie immer wieder eingehen. Da wird auch von diesen Wunderzeichen gesprochen. Und auch da ist es ganz wichtig, dass wir genau lesen und genau hinhören. Ich lese mal einfach ab Vers 14 in Markus 16. Es ist übrigens klar, sollte klar sein für uns alle, dass niemand sich rausstehlen kann und sagen kann, na, der Markus-Schluss ist ja gar nicht echt. Ja? Also das ist das schlechteste Argument gegen die Charismatiker, das ich je gehört habe. Der Markus-Schluss ist natürlich echt. Ja, der gehört zu dem inspirierten, vollständigen Bibeltext dazu, sondern wir müssen versuchen, das richtig zu verstehen. Ja, ich lese mal. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Soweit lesen die Pfingstler und sagen, hier siehst du es doch, das muss passieren, wir sind die Echten, ihr seid alle unecht, weil ihr keine Schlangen aufhebt und nicht in Sprachen redet. Aber da gibt es auch noch die Verse 19 und 20 und die sollten wir mal in aller Ruhe lesen und bedenken. Da heißt es, der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. So, Und jetzt müssen wir uns die Sache mal ganz nüchtern und genau ansehen. Wen spricht der Herr Jesus an mit diesem Wort? Die Elf. Ist ganz klar definiert. Die Elf. Die Elf Apostel. Und er sagt den Elf Aposteln, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und bei dieser Verkündigung der Apostel verheißt der Herr, unter denen, die da gläubig werden, in der ersten Generation, die direkt das Wort der Apostel hören, die werden auch erleben, dass solche Wunderzeichen passieren. Ja? Und es ist ganz eindeutig, weil wenn wir da lesen in Vers 20, da heißt es, sie aber gingen hinaus. Wer ist es? Die elf Apostel. Gibt gar keine andere Möglichkeit. Und verkündigten überall. Jetzt wird es natürlich schwierig. Geht hinaus und verkündigt das Evangelium in der ganzen Schöpfung. Ja? Und dieser Vers sagt, dieser Auftrag ist erfüllt worden von den elf Aposteln. Das wissen wir jetzt nicht so genau aus der Geschichte, wie das war, aber ich glaube das. Ja? Dieser Auftrag wurde erfüllt von den elf Aposteln. Sie verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen. Mit wem? Nicht mit Bonke oder irgendeinem Prediger des 21. Jahrhunderts, sondern mit den elf Aposteln. Er bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das heißt, es bestätigt eigentlich ganz genau das, was Hebräer 2 auch sagt, dass nämlich die Wunderzeichen nur Christus und den Aposteln gegeben waren und nicht allen Predigern danach. Ja? Sonst wären ja auch alle Verkündiger des Wortes in der ganzen Geschichte der Gemeinde, der wahren Gemeinde, keine echten Christen gewesen. Ja? Und ob das jetzt die Täufer sind, ob das jetzt die Reformatoren sind, ob das jetzt Wesley war oder Spurgeon oder wen wir nehmen, die wären alle nicht echt gewesen, weil die hatten ja alle diese Zeichen nicht. Aber das kann nicht sein und das stimmt auch nicht. Sondern es ist so, dass diese Zeichen in der Apostelzeit gegeben wurden und in der Apostelzeit wurde dieser Auftrag auch schon erfüllt. Das würde ich jedenfalls so daraus lesen und ich finde es interessant, in Kolosser 1 finden wir eigentlich da eine Bestätigung dafür, dass es praktisch in der Apostelzeit schon einmal eine umfassende Evangeliumsverkündigung gegeben hat, die den Ansprüchen Gottes genügt hat, wie auch immer wir das sehen. Da heißt es nämlich in Kolosser 1, Vers 23, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Was steht hier? Ja, der Apostel Paulus kann sagen, ich, 60 nach Christus, bezeuge, das Evangelium ist in der ganzen Schöpfung schon verkündigt worden. Das heißt, der Auftrag von Markus 16, dieser besondere Auftrag, ist von den Aposteln erfüllt worden und auch die verheißenen Wunderzeichen haben sich erfüllt. Aber das heißt überhaupt nicht, dass die auch in späteren Generationen der Gläubigen auftreten sollten. Sondern im Gegenteil, das wird eigentlich ausgeschlossen, wenn wir das genau sehen. Also wir wissen nicht genau, wo die ganzen Apostel hingegangen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass Petrus wahrscheinlich in Babylon auch war. Ja, wir wissen, dass Thomas wahrscheinlich in Indien war. Aber wir können nur sagen, nach den Kriterien, die Gott aufgestellt hat, ist dieser Auftrag erfüllt worden. Und deswegen kann man diese Stelle ganz gewiss nicht dranziehen, um zu sagen, jeder Christ muss heute noch genau diese Zeichen tun. Und ganz ehrlich gesagt, die allermeisten Pfingstler drücken sich auch davor, Schlangenbisse zu ertragen oder Gift zu trinken. Ja? Die beschränken sich auf die Zeichen, die ihnen passen. Das geht aber dann auch nicht. Ja? Wenn wirklich jeder echte Gläubige solche Zeichen haben soll, dann müssten sie auch alle mit Schlangen hantieren. Das tun ja manche extreme Pfingstler und erst vor kurzem ist wieder ein Pastor an so einem Schlangenbiss gestorben, weil er frevelhaft gedacht hat, mir passiert nichts. Ja? Also diese Lehre ist falsch, dass die Zeichen heute noch gegeben werden. Es ist ja ganz interessant, wenn wir zum Beispiel Johannes 20 lesen, ja? Da ist das auch nochmal geschrieben, wie Gott diese Dinge sieht. Diese Zeichen wurden getan von Christus und von den Aposteln, aber wir brauchen sie nicht mehr, weil wir haben das Wort. Und das lesen wir in Johannes 20, Vers 30 und 31. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also die Wunderzeichen, die wirklich notwendig waren, um Christus zu bestätigen in seiner Herrlichkeit, die sind aufgeschrieben. Die müssen nicht von irgendwelchen Predigern heute immer wieder wiederholt werden, sondern die sind ein für alle Mal gegeben in der Schrift und wir empfangen sie durch den Glauben, nicht dadurch, dass sie irgendjemand vor unseren Augen wiederholt, ja? Sondern dadurch, dass wir glauben dem, was geschrieben steht. Und deswegen brauchen wir auch keine Wunderzeichen, um Glauben hervorzubringen, ja? Sondern wir dürfen dem Wort glauben. Und dann gibt es eben noch einen anderen Punkt. Und das ist, dass wir einfach von der Schrift her einmal diese pfingstlerischen Charismen und Wunderzeichen prüfen, wie sie im Verhältnis zu den biblischen stehen. Ich möchte es mal an zwei Punkten herausgreifen. Das eine sind die Wunderheilungen. Da wird sehr viel darauf gegeben und wir haben zum Teil in Stuttgart, da bei uns haben wir den Peter Wenz, den Oberguru, ja, von den Charismatikern mit seinen 4000 Gottesdienstbesuchern. Und da gibt es dann teilweise so Kampagnen mit 5 Meter großen Plakaten. Lass dich heilen! Heilungsgottesdienste. Wir kennen Bonnke. Wir wissen seine anmaßenden Ansprüche, was er alles für Millionen Menschen angesprochen haben soll und wie viele Tausende geheilt wurden und Totenauferweckungen und lauter solche Lügengeschichten. Aber wenn wir die Heilungen der Pfingstler und Charismatiker einmal nüchtern vergleichen mit denen der Bibel, dann müssen wir feststellen, dass eine plumpe Fälschung, das ist absolut nicht dasselbe. Warum? Nun, wenn der Herr Jesus und wenn die Apostel Menschen geheilt haben, dann wurden jeweils alle ausnahmslos geheilt, die zu dem Herrn kamen. Das ist schon mal das Erste. Ja, wenn die Pfingster und Charismatiker heilen, in Anführungsstrichen, dann sind jedes Mal viele, viele Menschen, zum Teil Hunderte und Tausende bei den Bonnke-Kampagnen, die kommen im Rollstuhl rein und die werden auch im Rollstuhl wieder rausgefahren, weil sie eben nicht geheilt werden. Und die sind dann zum Teil bitter enttäuscht und wollen vom Glauben manche gar nichts mehr wissen, weil ihnen falsche Hoffnungen gemacht wurden, die nachher sich nicht erfüllt haben. Ja, es werden jeweils nur wenige geheilt, und es werden hauptsächlich psychosomatische Beschwerden geheilt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Rückenweh habe, ja, der Schwabe sagt Kreuzweh, ja, mein Kreuz tut mir weh. Das sind zum Beispiel so Dinge, das ist psychosomatisch. Ja, das sind Verspannungen. Und wenn dann in einer solchen schwärmerischen Versammlung plötzlich die Rückenschmerzen weg sind, dann rufen die, ah, ich bin geheilt worden. Und wenn die dann 2 Wochen oder 2 Tage später wieder auftreten, was ist denn dann? Wisst ihr, das ist nochmal so eine Eigenschaft. Der Herr Jesus, als er Menschen geheilt hat, da wurden diese Heilungen waren beständig. Ja? Die blieben. Die Leute wurden nicht gleich nachher wieder krank. Ja? Einer ist mal kuriert worden von dem Irrglauben an den T.L. Osborne, auch so ein Heilungswundertäter, weil er festgestellt hat, dass in seiner Gemeinde von 10 Leuten, für die gebetet wurde, von diesem Wunderheiler wegen Krebs, genau 10 gestorben sind innerhalb der 2 Jahre nach dieser Kampagne. Sie wurden alle für geheilt erklärt, ja, Gott hat ein Wunder getan und 2 Jahre später waren sie alle tot und an Krebs gestorben. Und da hat er gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Also das sind so diese Dinge, dass diese Heilungen nicht permanent sind, dass sehr selten wirklich ernste Krankheiten geheilt werden und oftmals diese Krankenheilungen schlichter Betrug sind. Es ist ja ganz interessant, ein Journalist hat mal gesagt, ich möchte einfach mal von Catherine Kuhlmann und Benny Hinn von der Organisation 1 oder 2 Krankenheilungen von schweren Krankheiten haben, die von 2 unabhängigen Ärzten bestätigt wurden, dass die wirklich permanent geheilt waren. Und er hat die Organisation war nicht in der Lage, auch nur ein einziges solches beglaubigtes Zeugnis vorzulegen. Ja? Trotzdem muss man auch damit rechnen, es gibt manchmal tatsächlich Wunderheilungen, in Anführungsstrichen, auch von Krebs und schweren Dingen, aber die sind spiritistische Geistheilung. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, auch Spiritisten und Zauberer können Krebs heilen. Ja? Die können auch Geschwüre verschwinden lassen. Das gehört zu den falschen Wunderzeichen, die eben auch für die Endzeit angekündigt sind. Ich möchte noch kurz eingehen auf die Sprachenrede. Auch bei der Sprachenrede ist es so, dass das pfingsterische neue Charisma überhaupt nicht übereinstimmt mit der biblischen Sprachenrede. Auch das kann ich nur ganz kurz ausführen, gibt es auch eine spezielle Broschüre dafür. Die biblische Sprachenrede war nach 1. Korinther 14, 21 und 22 ein Zeichen für die Juden. Das möchte ich vielleicht mal kurz noch mit uns lesen. Ja, das ist nämlich der Schlüsselvers zum Verständnis des Sprachenredens, 1. Korinther 14, 21 und 22. Da heißt es, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Also hier wird ganz deutlich gesagt, A, das biblische Sprachenreden ist immer ein Reden in heidnischen Fremdsprachen gewesen. Und das war notwendigerweise so, weil es nämlich übereinstimmt mit diesem Jesaja-Wort. Und dieses Jesaja-Wort richtete sich an dieses Volk. Und was war dieses Volk? Das waren die Juden. Das war Israel. Das waren nicht alle Völker, sondern das war ein Zeichen für Israel. Und dieses Zeichen war letztlich aus dem Zusammenhang von Jesaja 28 ein Zeichen des Gerichts. Das heißt, Gott hat gesagt, wenn ihr nicht auf meine Boten hört, die euch in Hebräisch die Buße verkündigen, dann werde ich mit euch mit anderer Sprache sprechen. Die werdet ihr verstehen und die wird schmerzhaft sein für euch. Und es waren damals die heidnischen Eroberer, die erst die 10 Stämme und dann die 2 Stämme aus dem Land der Verheißung hinausgetrieben hatten. Das war die Antwort. Da hat Gott mit einer anderen Sprache gesprochen. Das müssen wir als Eltern auch manchmal. Ja? Und das ist dann meistens schmerzhaft, wenn die Kinder nicht hören wollen auf das, was man sagt. Und genauso ist es zu verstehen. Auf der einen Seite war das eine Ankündigung an die Juden, wenn ihr diese Heilsbotschaft nicht annehmt, die euch jetzt von den Aposteln verkündigt wird, dann werde ich zu euch reden durch heidnische Eroberer. Und wir wissen ja, 40 Jahre nach Pfingsten etwa wurde Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht durch römische Soldaten. Und ich bin überzeugt, damals wurden genau dieselben Sprachen gehört in Jerusalem wie zu Pfingsten. Und zwar einfach deshalb, weil die römische Armee aus Söldnern aus allen Völkern des griechisch-römischen Reiches bestanden hat. Ja? Also Gott hat Gericht geübt an den ungläubigen Juden. Und das Zeichen der Sprachenrede waren heidnische Fremdsprachen und es richtete sich immer an Juden und zwar eigentlich an Ungläubige. Dann gibt es noch diese besondere Regelung, warum hat Gott es zugelassen, dass es auch in der Gemeinde Sprachenreden möglich war, damals in der Apostelzeit. Meine persönliche Antwort, das ist jetzt eine Vermutung, ist eben, dass ja damals auch es einen Gegensatz zwischen Juden und Heiden gab, dass es viele Juden gab, die gedacht haben, die Heiden müssen jüdisch werden, sich beschneiden lassen, damit sie gerettet werden. Und durch diese Sprachenreden wurden ja die großen Taten Gottes in den heidnischen Fremdsprachen verkündigt, die für die Juden unrein waren. Ja, die Juden beten ja heute noch auf Hebräisch, obwohl sie es zum Teil gar nicht können, weil sie sagen, es ist die einzige Sprache, die Gott angemessen ist. Ja. Und Gott hat aber ganz bewusst diese Rettungsbotschaft allen Völkern verkündigt. Und das war letztlich auch diese heilsgeschichtliche Sache, wenn die Juden das Evangelium ablehnen würden, die Heiden würden es annehmen und sich bekehren. Und so ist es ja dann auch gekommen. Also es gab praktisch in der Gemeindezeit am Anfang vorübergehend eine Situation, wo die Juden diese Bestätigung brauchten, die Heiden sind aus Gnade genauso Erben des Heils wie die Juden. Das ist ein Erklärungsversuch. Auf jeden Fall gilt, das pfingsterische Zungenreden ist zu 90-95% ein ekstatisches Gestammel und keine wirkliche heidnische Fremdsprache. Stimmt nicht überein mit dem biblischen Sprachenreden. Ja? Das pfingsterische Zungenreden ist ein Zeichen für die Gläubigen. Die Bibel sagt aber, das echte Sprachenreden ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Und außerdem werden auch genau die Regeln, die eben in 1. Korinther 14 angegeben werden, zum Beispiel, dass nur zwei oder drei hintereinander reden sollen, keine durcheinander, nur mit Übersetzung, die werden in 90% der Pfingstler- und Charismatiker-Gemeinden überhaupt nicht eingehalten, sondern dreist überschritten. Ja? Abgesehen davon, dass auch eben da gilt, dass die Frauen zu schweigen hatten in den Gemeindeversammlungen, und das wissen wir, dass das bei den Pfingstlern erst recht nicht der Fall ist, sondern die sind ganz vorne dran, als Prophetinnen und Leiterinnen und Apostelinnen und sonst was. Ja? Also hier wird dieser Geist, bricht die Schrift. Und es kann nicht der Geist Gottes sein, der die Gebote bricht, die Gott selber inspirieren hat lassen in der Heiligen Schrift. Also wir haben einen zweifachen Beweis von der Lehre über die Zeichen und auch von dem Vergleich der Zeichen mit der biblischen Lehre, dass das falsche Zeichen sein müssen und nicht echte. Und der dritte Punkt, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist eben, dass für die Endzeit ausnahmslos nur falsche Zeichen angekündigt werden und davor gewarnt wird. Und da gibt es ja drei Punkte. Das erste haben wir schon gesehen, Matthäus 24. Das zweite ist eben 2. Thessalonicher 2. Das wollen wir vielleicht kurz noch miteinander anschauen. Wo genau gezeigt wird in der Endzeit, je mehr wir an das Kommen des Antichristen herankommen, desto mehr gibt es eben satanische Kräfte, Zeichen und Wunder. Und das sind genau dieselben Begriffe in 2. Thessalonicher 2 genannt, die auch in Hebräer 2 am Anfang für die göttlichen Zeichen galten. Ich lese mal von diesem Kommen des Antichristen ab Vers 9. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das ist ein sehr ernstes Wort, ihr Lieben. Wir wollen darüber auch mal nachdenken. Dieses Wort zeigt natürlich auch, dass im Grund das Auftreten dieser Verführungsmächte ja kein Unfall ist, keine Attacke des Teufels, die Gott überrumpelt hätte, sondern Gott sendet als ein Gericht im Haus Gottes wirksame Kräfte der Verführung. So wie Gott zugelassen hat, dass ein Lügengeist die 400 Propheten des heidnisch gesinnten Königs Israels Ahabs erfüllt hat, und sie haben ihm Lüge geweissagt, du wirst Frieden haben, du wirst Erfolg haben, geh nur in den Krieg. Ja? Also in diesem Sinn ist das Auftreten der Pfingst- und charismatischen Bewegung ein Gericht Gottes über die endzeitliche Christenheit. Und es sind genau diese kräftigen Irrtümer, die noch viel stärker werden. Ja? Wir haben jetzt schon viele kräftige Irrtümer, aber ihr Lieben, je näher wir der antichristlichen Zeit kommen, desto schlimmer wird es werden. Das ist ja dieses Bild, kann ich auch nur kurz erwähnen, Matthäus 24 sagt der Herr, auch im Zusammenhang mit den falschen Propheten und Wunderzeichen, dass es Wehen sind, diese endzeitlichen Entwicklungen. Und die meisten von euch wissen das, hoffentlich auch die Männer, dass bei den Wehen eben eine Eigenschaft ist bei einer Frau, wenn sie in die Geburt wirklich reinkommt, dann werden die Wehen ziemlich gesetzmäßig immer stärker und kommen immer schneller aufeinander, bis zum Schluss die Austreibungsphase kommt, wo in einem gewaltigen Kraftakt sozusagen das Kind auf die Welt kommt. Und der Herr Jesus sagt, es wird die ganze Zeit Erdbeben geben, Hungersnöte, Kriege, Verführungen, falsche Wunderzeichen, aber je näher wir zum Ende kommen, desto stärker und desto gehäufter wird es auftreten. Und ich denke, das können wir bei aller nüchternen Beobachtung der endzeitlichen Entwicklung bestätigen. Das heißt, es werden noch größere Wunderzeichen kommen. Und das größte Wunderzeichen wird am Ende sein, und das ist Offenbarung 13, und da müssen wir uns eben ganz, ganz nüchtern davor hüten. Ja? Das größte Wunderzeichen wird dann sein, wenn eben diese satanischen Verführer den Antichristen wirklich gebracht haben. Und da heißt es dann, Vers 11, Offenbarung 13. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache, und es übte alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die da auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also das, der große Trick des Satans, wie er zur Anbetung des Antichristen und des Tieres verleitet, ist ein Heilungswunder, ein gigantisches Heilungswunder. Und wenn heute so viel die Rede ist von Wunderheilung, dann lasst uns das im Hinterkopf behalten. Das sind endzeitliche Verführungsmächte, die hier am Werk sind. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Genau das ist die Situation schon heute, und es wird schlimmer werden. Und es ist ganz klar, die Pfingst- und charismatische Bewegung wird nicht weniger werden, sondern die wird immer stärker werden. Das muss uns ganz nüchtern bewusst sein. Die haben eine Verheißung, aber das ist keine gute göttliche Verheißung, sondern es ist die Verheißung, dass irgendwann die Hure Babylon alle Völker der ganzen Erde verzaubern muss mit dem Glutwein ihrer Unzucht. Und dazu tragen die Pfingstler und Charismatiker massiv bei. Sie fördern die Ökumene, sie fördern diese falsche Einheitschristenheit oder Einheitsreligion, die ja letztlich auch alle Weltreligionen umfassen wird im Endstadium. Und genau daraufhin arbeiten auch die Pfingstler und Charismatiker unbewusst zu. Ich habe jetzt erst vor kurzem in meiner Website in den aktuellen Notizen eine Nachricht veröffentlicht über eine Botschaft des Papstes an eine führende Pfingstlerkonferenz in Amerika von dem Kenneth Copeland. Und der Papst hat praktisch gesagt, ich sehne mich danach, dass wir versöhnt werden und wieder eins werden. Ich will euch umarmen. Ich, geringer Bruder, brauche eure Fürbitte und euren Segen. Und die Pfingstler haben gejubelt. Die waren mehr als bereit für diese falsche Einheit. Und es ist grausam, diese Irrtümer, ja, wie die Leute verzaubert werden durch diesen falschen Geist, sich hinzugeben letztlich in die babylonische große Endzeiteinheit. Und da werden Wunderzeichen eine ganz große Rolle spielen, aber nur bei denen, die ihren Herrn nicht kennen und die das Wort Gottes nicht kennen. Wisst ihr, und das, was unser Gnadenmittel ist in der Endzeit, in all diesen Verführungen, das ist das geschriebene, inspirierte Wort Gottes. Und das möchte ich am Schluss einfach nochmal betonen, dass wir ein vollkommenes Wort haben. Ein Wort haben, das göttliche Kraft hat. Ja? Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Deswegen braucht es auch keine Wunderheilung. Das ist heidnischer Aberglaube, wenn John Wimber und andere sagen, die Leute glauben dem Evangelium nur, wenn sie Wunder dazu sehen. Das ist Unsinn. Sondern das Evangelium, das Wort Gottes selber, hat eine göttliche Kraft. Und alleine diese Kraft kann ein Menschenherz überführen. Wenn ihr mal genau hinguckt, als der Herr Jesus diese ganzen Wunder getan hat, die Leute waren begeistert, die haben zum Teil an ihn geglaubt, in Anführungsstrichen, aber das war kein rettender Glaube. Einmal wird gesagt, dass kurze Zeit später die Leute, die an ihn so geglaubt hatten, wegen eines Wunders ihn steinigen wollten und gesagt haben, du hast einen Dämon und bist ein Samariter. Ja, das war kein rettender Glaube, sondern rettender Glaube kommt allein durch das Wort Gottes. Und allein das Wort ist es auch, das uns belehrt und bewahrt in dieser letzten Zeit, dass wir unterscheiden können, dass wir diese trügerischen Geister und ihren Betrug durchschauen können und die Wahrheit erkennen können. Das kommt, wenn wir uns in aller Einfalt an das Wort Gottes halten. Das ist uns weiterhin gegeben als Gnadenmittel. Und da möchte ich uns ermutigen, dass wir dieses Wort studieren und festhalten, dass wir dieses Wort verkündigen und lehren mit aller Kraft, wo wir nur können, dass wir die gesunde Lehre weitergeben. Und dann kann die Gemeinde auch noch erbaut und gestärkt werden, mitten in diesen endzeitlichen Entwicklungen. Dann werden die Menschen durchschauen, dass sie gar keine Wunderzeichen brauchen, dass das Wort Gottes ihnen etwas viel, viel Größeres geben kann als irgendwelche Wunder, als irgendwelche Dämonenaustreibungen, als irgendwelches Zungengebrabbel. Das Wort Gottes mit seiner göttlichen Klarheit und Wahrheit, das ist es, was wir auf den Leuchter zu stellen haben. Und da möge der Herr uns allen Kraft und Gnade dazu schenken. Amen.
Ja, Bruder, vielen Dank für deine Worte. Ich möchte zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, hab Dank jetzt für dein Wort, hab Dank für den Bruder, den du uns gegeben hast, dass wir wirklich auch immer wieder darauf hingewiesen werden, wo Dinge verkehrt laufen. Schenke wirklich, dass wir wachsam sind, dass wir nicht einschlafen, und segne uns doch jetzt auch die Pause. Gib uns immer wieder auch Kraft für die Vorträge, dass wir uns wirklich auch konzentrieren können, dass wir das alles aufnehmen können, und segne auch das Miteinander. Amen.
Amen.